Am Mikrofon ist Barbara Schäfer. 2018 erlebt einen sogenannten Jahrhundertsommer mit Hitze, Dürre und endlos scheinender Sonne. Ganz anders war das vor 202 Jahren. 1816 gilt als das Jahr ohne Sommer und so hat es auch Literaturgeschichte geschrieben. Der Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien sorgte rund um die Erde für kühlen Dauerregen, Wind und starke Gewitter. Auch am Genfer See, wo eine Runde junger, exzentrischer und wissenshungriger Engländerinnen und Engländer die Bibliothek des Dichters Lord Byron durchstöberte.
Aber ich bin aus deiner Seele rausgesprungen.
Nein.
Deiner Wut.
Ach, was Wut.
Ich.
Du bist das Ergebnis unendlich vieler Gedanken.
Aber deine Seele?
Gedanken eines Sommers. Kopfgeburt.
Deine Seele hast du mir eingehaucht.
Dieser Sommer.
Mein Lebensfunken, den habe ich von dir.
Sommer meines Lebens.
Warum bin ich immer noch da?
Warum sind alle tot?
Du bist mir noch was schuldig.
Gar nichts schuldig dir.
Du hast die Verantwortung für deine Kreatur.
Ich bin es doch nicht alleine gewesen, die dich gemacht hat. Sowas ist doch viel komplizierter, wirklich. Alle waren dabei.
Das Ergebnis des Stöberns ist weltberühmt. Die Idee zu Mary Godwin Wollstonecraft, Shelleys Roman, Frankenstein oder der moderne Prometheus ist hier entstanden. Die Autorin veröffentlichte das Buch anonym am 1. Januar 1818 in England. Die Entstehungsgeschichte dieses Romans ist die Story eines Hörspiels von Christine König, das im Juni Hörspiel des Monats wurde und das wir Ihnen heute vorstellen. Bis 21 Uhr haben wir im Hörspielmagazin auch diese Themen anzubieten. Was macht das Hörspiel in den sozialen Netzwerken? Dieser Frage geht Eva Marburg nach. Welche Hörspiele sind neu im September 2018? Für die Gastkritik im Deutschlandfunk Hörspielmagazin sorgt heute Anna Fastabend. Und Raphael Smarzoch porträtiert die Klang- und Installationskünstlerin Christina Kubisch. Das Hörspiel des Monats, das wir heute vorstellen, trägt den Titel »Meine Erinnerungen reißen mich in Stücke«. Frei nach Motiven aus Mary Shelleys biografischen Notizen hat Christine König für Deutschlandfunk Kultur ein Hörspiel gestaltet, das in 70 Minuten die Geschichte hinter der Geschichte aus dem Sommer 1816 erzählt. 5 junge Leute aus England, alle um 20 Jahre alt, treffen sich in der Villa Diodati im Ort Kolonie am Genfer See und diskutieren philosophische und politische Fragen, große und radikale Lebensfragen, auch ihre sehr persönlichen Beziehungsfragen. Des schlechten Wetters wegen verbringen sie die meiste Zeit in der Bibliothek und stoßen auf deutsche Geistergeschichten. Da, so sagt es die Legende, entwickeln sie gemeinsam die Idee zu einem Schauerroman. Die jungen Männer nehmen die Idee nicht so ernst wie die zurückhaltende Mary, die mit ihrer Stiefschwester Claire in einer freizügigen, frauenkämpferischen und freigeistigen Familie aufgewachsen ist, die auch England's First Family of Writers genannt wird.
Sie lieben deine Dichtung.
Sie lieben meinen schlechten Charakter. Sie wollen wissen, mit wem ich ins Bett steige. Habt ihr nicht die Fernrohre gesehen im Hotel d'Angleterre mit direktem Blick auf unsere Fenster hier? Sie machen Geld aus unseren Orgien. Mary, was halten Sie eigentlich von der freien Liebe? Schauen Sie zu, wenn Percy mit Ihrer Schwester schläft.
Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich liebe meine Schwester und meinen Freund. Sie reden ja selbst für die feine englische Gesellschaft.
George, die freie Liebe ist eine gesellschaftliche Haltung. Liebe ist neben der Wissenschaft und der Dichtung eine Säule. Die Liebe ist frei. Der Schwur, für immer dieselbe Frau oder denselben Mann zu lieben, ist nicht weniger absurd als das Gelöbnis, stets an ein und demselben Glaubensbekenntnis festzuhalten.
Los, Freunde, fahren wir nach Genf.
Ich bin noch nicht aus England geflohen, nur um Engländer zu sehen.
War ich wirklich so schweigsam die ganze Zeit? Ja, sicher. Sonst hätte ich später nicht so viele Worte schreiben müssen.
Christin König ist im Studio in Berlin zugeschaltet. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung für Ihr Hörspiel als Hörspiel des Monats.
Ja, tausend Dank. Da habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut.
Mary Shelleys Frankenstein, das ist fortgesetzte Literaturgeschichte und das ist auch Mediengeschichte. Es gibt etliche Auflagen des Buches, wissenschaftliche Literatur, Adaptionen als Filme, neue Biografien, Hörspiele und Serien, nicht zuletzt ja auch Rocky Horror Picture Show und Cosplay. Frankenstein lebt, aber man könnte meinen, diese Geschichte sei auserzählt. Christin König, was hat Sie gereizt und angetrieben, eine der bekanntesten Literaturgeschichten noch einmal neu anzufassen?
Ja, es gibt mehrere Gründe dazu. Einer der wichtigsten war ganz sicher, dass mir zwar Frankenstein natürlich auch wie alle wie so ein Pop-Ikone im Bewusstsein ist und ist natürlich auch irgendwie gebunden an die Kindheit, so Fernseh gucken nachts, wenn die Eltern nicht da sind. Aber mir wurde plötzlich klar, dass dieses Buch ja von einer Frau geschrieben wurde, und zwar vor 200 Jahren, im zarten Alter von 18, 19 Jahren. Und sie hat damit auch ein Genre begründet, überhaupt das Genre des Science Fiction. Und das fand ich irgendwie spektakulär und ist mir so nicht aufgetaucht. Und in all den Adaptionen ist es so ein, ach, so ein bisschen blöder Satz, den ich jetzt sage, aber es ist auch mit ein Motiv gewesen. Es ist immer eine sehr männliche Sicht auf das Thema gewesen, fand ich, ja.
Kommen wir zum Personal der Geschichte des Hörspiels. Sie haben eben schon erwähnt, also Mary, 1997 geboren, war damals 18, noch nicht verheiratet mit Percy B. Shelley. Beide stammten aus bürgerlichen bis adligen Familien aus England. Sie hatten schon einen 6 Monate alten Sohn und ich glaube ein Kind, das zu dieser Zeit schon verstorben war. Die Stiefschwester Claire Clermont von Mary aus der Familie der Writers Family, von der eben die Rede war. Lord Byron, Dichter, knapp 10 Jahre älter als Mary und einer der wesentlichen Vertreter der Romantik in England. Und dessen Leibarzt John Polidori. Das ist ihre...
Na, das Monster natürlich.
Und das Monster, gespielt von Stephen Scharf. Wie haben Sie Ihre Schauspieler ausgesucht? Haben Sie die auch in einen bibliotheksartigen Raum gesperrt, um diese Gespräche miteinander inszenieren zu können?
Also ich versuche, wenn ich das mache, dass ich mit Leuten arbeite, die ich kenne vom Spielen her, von mir, also als Kollegen. Dann weiß ich auch, was die können, wie sie die Sprache behandeln, wie sie aufeinander reagieren. Und dann hoffe ich immer, dass sie sich verstehen. Also natürlich die Gespräche, diese ganzen Diskussionen nachts in der Villa beim Kaminfeuer, die sind alle zusammen aufgenommen, ja.
In der Filmwissenschaft würde man sagen, Sie haben die Geschichte als Biopic, als Biographical Picture in fiktionalisierter Form erzählt. Man kennt auch den biografischen Roman, eine literarische Sonderform. Das Hörspiel kennt diese eigene Form der fiktionalen Biografie zumindest als Begriff nicht. Sie erzählen das Hörspiel frei von all diesem wissenschaftlichen Hintergrund nach Motiven und Aufzeichnungen Mary Shelleys. Die Autorin hinter dem Roman Frankenstein, die aber das Buch 1818 erst anonym veröffentlichte. Die Jury des Hörspiels des Monats lobt auffällig enthusiastisch auf packende und zugleich hochliterarische Weise, spürt Autorin König damit in mokanter Umkehr einer trivialen biografistischen Herangehensweise dem Einfluss des Werks aufs Leben der Autorin nach. Immerhin, welche Aufzeichnungen Mary Shelleys haben Sie genutzt und vor allem, welche Szenen haben Sie gesucht, um Ihr Hörspiel zu schreiben?
Sie hat so eine Art Reisetagebuch geschrieben, teilweise während sie gereist ist, später auch danach geschrieben noch. Flucht aus England heißt es im Deutschen, in der deutschen Übersetzung. Da gibt es viele Tagebuchaufzeichnungen auch von Percy Shelley. Dann habe ich aber auch vieles aus... tatsächlich aus dem Roman genommen, aus Frankenstein. Ich habe das ehrlich gesagt wild gemischt, um eine eigene Sprache zu finden, weil ich wollte nicht so modernistisch sein, ich wollte aber auch nicht zu altbacken mit der Sprache umgehen und habe so wie ich halt immer gerne schreibe, so spielend mir erschrieben, ehrlich gesagt. Also
in,
ich hab,
indem Sie sich in Mary Shelley versucht genau, haben, hineinzuversetzen?
Genau. Also zum Beispiel, es ist immer so, ja, ich muss es immer so ein bisschen praktisch formulieren. Ich habe lange gar nicht begriffen, warum sie so wahnsinnig jung sich auf diese Reise gemacht hat. Das ist ja eine irrsinnige Geschichte, dass sie zweimal über die Alpen sind mit zu Fuß oder mit Esel und Kutsche im Winter oder bei, zumindest bei kalten Temperaturen. Da, es ist, alles findet noch vor der Erfindung des Zuges statt, muss man sich vorstellen. Warum macht die das? Sie macht das natürlich, weil sie verliebt ist. Warum ist sie verliebt und warum ist sie denn in Percy Shelley verliebt? Das habe ich mir immer so versucht vorzustellen. Das ist aber immer so theoretisch. Und dann habe ich ihn gelesen und plötzlich wusste ich, weil der ein wunderbarer Autor ist, leidenschaftlich und ein irrsinniger Utopist war und die Zeit das so heraufbeschworen hat. Und das sind so Bewegungen, die ich versuche im Schreiben aufzunehmen. Bewegungen von den persönlichen, aber auch von dem, was sie selber geschrieben hat, was in Frankenstein drin ist, was diese wahnsinnige Zeit kurz nach der Französischen Revolution, was da los war in diesem halben Jahrhundert, ja, das so zu mir zu erspielen und dann zu schreiben.
Stichwort Autobiografie. Mary Shelley selbst hat immer Wert darauf gelegt, als Schriftstellerin nicht autobiografisch geprägt zu arbeiten, also nicht Personen aus ihrem Umfeld, so interessant die gewesen sein mögen, porträtieren zu wollen, sondern eigene gültige Charaktere zu schaffen. Den Freiheitskämpfer zum Beispiel, als den sie Lord Byron sah, oder den radikalen Atheisten. In der Rolle sah sie ihren geliebten Ehemann, späteren Ehemann Percy Shelley. Hat diese Überlegung für ihre Inszenierung mit den Schauspielern Julika Jenkins, Tristan Pütter, Veronika Bachfischer, Patrick Güldenberg und Sebastian Schwarz neben Stephen Scharf eine Rolle gespielt?
Diese Figuren sind irgendwann stärker geworden, als sie in der Biografie erscheinen. Das ist aber so, dass Mary Shelley auch sehr stark, zum Beispiel ist Viktor Frankenstein, ist schon ein alter Ego von Percy Shelley. Natürlich weiterentwickelt und so in dem Stil habe ich das auch ein bisschen versucht. Diese Biografie ist wild und diese Geschichte ist wild und diese Figuren sind, die sind so aus dieser Zeit bewegt und sind nachher ja auch alle bis auf Mary Shelley gestorben, früh und auch wild im See ertrunken, Percy Shelley im Freiheitskampf in Griechenland, Lord Byron an, ich glaube, Malaria, ich habe leider schon viel vergessen wieder, John Polidori, glaube ich, an der Überdosis, Laudanum. Also die haben auch so ein literarisches Leben gelebt. Also die sind schon selber über sich wollten auch über sich hinauswachsen. Und da habe ich natürlich Leute genommen, besetzt, die das in der Stimme haben, die in der Lage sind, philosophische Debatten mit Leidenschaft zu führen. Und oder Stephen jetzt als Monster, wo ich einfach weiß, der kann sowas wunderbar spielen.
Haben Sie zum Beispiel in der Inszenierung mit den Schauspielern auch über andere Texte geredet, über Schauer- und Gespenstergeschichten der deutschen Romantik? E.T.A. Hoffmann hatte ja auch schon eine Figur geschaffen mit der Sandmann, wo es um Automatenmenschen und um prophetische Vorahnungen am Vorabend zum industriellen Zeitalter ging, ähnlich wie Mary Shelley es dann eben in Frankenstein auch gemacht hat.
Wir haben viel gesprochen auch. Es ist ja beim Hörspiel leider so im Vorab wenig Zeit. Ich habe natürlich telefoniert und versuche dann aber, wenn wir dann arbeiten, dass sie eine Bindung haben an ihr eigenes Leben, also an ihre eigene Leidenschaft zur Revolution oder zum Verändern oder die Fantasie über die über den Automatenmenschen nicht aus einer literarischen oder historischen Begebenheit, sondern aus der eigenen und aus der tatsächlichen. Also wie ich jetzt gerade vor zwei Wochen irgendwo in der Zeit war ein Artikel über jemanden, der sich nach einem Unfall eine Videokamera als Auge hat einbauen lassen. Und der wird als Monster bezeichnet. Also wir sind eigentlich ja voll von Tausenden von so Geschichten in unserem Leben. Und diese Bindung wollte ich unbedingt haben. Ich wollte die Bindung haben von dieser Zeit vor 200 Jahren hin zu heute. Auch zum Beispiel diese politische Leidenschaftlichkeit von Percy Shelley, dass er Vegetarier ist, um den irischen Befreiungskampf vorwärts zu treiben. Also lauter solche Sachen, die, wo bindet sich das an die eigene Geschichte, an das Heute? Ich war so überwältigt auch davon, dass diese Zeit vor 200 Jahren, dass die so redeten und so wollten und so einsam und verrückt waren, wie wir heute eigentlich sind. Ne?
Wir sind im Hörspiel, der Sound und die Klänge spielen eine wichtige Rolle.
Ja.
Sie haben eine Aktualität gesucht, es irgendwo versucht, im Heute anzubinden. Auch der Klimawandel, also 1816, der schlimme Sommer nach dem Vulkanausbruch. Es war ein weltweiter Klimawandel in diesem Sommer. In den Gemälden der Maler Turner und Caspar David Friedrich wurden die Himmel plötzlich feuerrot. Ja. Wie sind Sie mit dem Sound eingestiegen auf diese katastrophischen Szenarien, auch vielleicht eben auf diese technoiden Szenarien? Ja.
Auf zwei Ebenen. Also ich habe den wunderbaren Andreas Stoffels gehabt, der den Sound gemacht hat. Friederike Bernhardt, die Musikerin. Zwei Gedanken waren da. Das eine ist, dass wir in der Bewegung vom Anfang sehr stark aus der Natur kommen. Also fast realistische, diese Reise über die Alpen, der Wind, der Sturm, dass das ungeheuer präsent ist und so langsam in die Musik übergeht und schließlich immer abstrakter wird, bis dann das Monster da ist und Mary Shelley begegnet, dann wird es ja abstrakter, auch vom Text und eigener, also geht so weg aus dem Biografischen hin zu einer anderen Geschichte, auch eine Art Science-Fiction-Geschichte. Und da ich ein wahnsinniger Fan von allen möglichen Science-Fiction bin, habe ich immer diese Sounds auch gesucht. Blade Runner, genau, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Diese Art von Sound, die da drin ist, auch weil das ja auch viel mit Natur, mit Regen, mit Wind und mit abstrakten Räumen zu tun hat. Ja, da was zu erfinden, zusammen mit Andreas Stoffels und Friederike Bernhardt.
Ich würde gerne noch einmal zurück zum Buch, ja. Frankenstein oder der neue Prometheus, und zu seiner Rezeptionsgeschichte. In Englands Presse dieses Jahr wurde auch sehr ausführlich auf neue Biografien hingewiesen, unter anderem die von Fiona Sampson. Denn bis in die 1970er Jahre wurde Mary Shelley als Nachlassverwalterin ihres Mannes gesehen und als nicht viel anderes. Ein bisschen selber hat sie dazu auch beigetragen, weil sie sich immer als praktisch veranlagte Muse porträtiert hat. Ich habe das auch ein bisschen in der Inszenierung von Julika Jenkins rausgehört. Ja, sie ist die Pragmatische in dieser wilden Runde. Aber sie ist dann auch letztlich die reüssierende Autorin, die mit einer Sache wirklich dann aus diesem Sommer herausgehen kann, der Weltliteraturgeschichte schreibt.
Also die beiden Männer waren ja Poeten. Sie haben ja ein ganz anderes Genre bedient, während sie ja was Neues erfunden hat. Was natürlich auch, ich meine, man muss sich vorstellen, vor 200 Jahren, die Frauen waren die Musen der Männer. Wer hat denn geschrieben? Wie ist es denn heute eigentlich? Also wie weit sind wir da wirklich vorwärts geschritten, wenn man immer noch
oder
sagt,
darüber hinweg?
Oder darüber hinweg. Also das ist ja unsere Geschichte, die ist ja noch gar nicht so lange her. Und sie hat, sie kommt zwar aus einem Haushalt, und trotzdem war es so, dass die Männer wahnsinnig dominant waren. Also, und sie hat sich mit diesem Roman, finde ich, befreit.
Ich finde es interessant, welche radikalen Vorstellungen sie selber zu einem gelungenen Leben, würde man vielleicht heute sagen, entwickelt hat. Aber sie hat in all ihren späteren Büchern ihre politische Auffassung, auch ihren freien Lebensentwurf weiter thematisiert. Und diese Bücher stehen so gar nicht im Fokus der Aufmerksamkeit. Vielleicht inzwischen dann doch der Literaturgeschichte, aber nicht so sehr der Aufmerksamkeit.
Das ja, die sind sperrig auch, muss ich gestehen. Also die sind, obwohl sie da auch zum Beispiel mit Last Man, ist auch eine verrückte Geschichte von einem Virus, der die ganze Menschheit vernichtet. Also es ist alles so Weltuntergangs-Endzeit-Geschichten. Die sind ja sperrig zu lesen, finde ich. Ja. Sie sind jetzt nicht so, dass man mitwandert wie bei Frankenstein.
Christine König, Theaterautorin, Schauspielerin und Hörspielmacherin, im Gespräch zu ihrem Hörspiel »Meine Erinnerungen reißen mich in Stücke«. Makes forever things
Meine Erinnerungen reißen mich in Stücke, frei nach Motiven aus Mary Shelleys biografischen Notizen. Am Samstag, den 1. September, als Hörspiel des Monats im Deutschlandfunk um 20.05 Uhr in ganzer Länge zu hören und anschließend für 7 kostbare Tage auf unserer Hörspielseite deutschlandfunk.de. Weiter geht es im DLF-Hörspielmagazin, am Mikrofon Barbara Schäfer. Wer twittert, kann eine Menge Hörspieltipps bekommen. Nicht nur auf unser Magazin wird immer gern hingewiesen. Hörspielfans unterhalten auch selbst eine rege Tweet-Kultur zur Hörspielwelt. Hashtag Hörspiel. Eva Marburg hat sich dem Hörspielgeschehen in den sozialen Netzwerken gewidmet.
Einmal Hörspielfan, immer Hörspielfan. Diesem Eindruck kann man sich nicht entziehen, wenn man in den sozialen Netzwerken nach dem Stichwort Hörspiel forscht. Nicht wenige haben Bilder von alten TKKG-Kassetten oder 3-Fragezeichen-CDs als ihr Profilbild gewählt und teilen Fotos auf Facebook, Instagram und Twitter von Dachbodenfunden, Kisten mit Hörspieltonträgern aus der Kindheit und dem nostalgischen Kommentar »Wisst ihr noch?« Am prominentesten sind Seiten, die regelmäßig über das Hörspiel und allem, was dazugehört, auf Facebook und Twitter informieren. Wie zum Beispiel die Hörspielgemeinschaft, zu finden unter hörspiel-gemeinschaft.de. Sie ist ein Netzwerk von rund 120 Hörspielern. Ihr Ziel ist es, durch Austausch, Anregungen und Kritik das Hörspiel im deutschsprachigen Raum weiterzubringen. Zu ihren Mitgliedern zählen Betreiber von Webseiten, kleine und große Verlage, Autoren und Sprecher sowie zahlreiche Privatpersonen. Auf der Facebook-Seite des Netzwerks mit über 2000 Followern werden zum Beispiel Live-Mitschnitte der Hörspielarena der Leipziger Buchmesse geschaltet. Der Messebereich, der sich dem Hörspiel der Königsklasse des Hörbuchs widmet. Außerdem gepostet werden Artikel zur Hörspielkritik und Interviews mit Sprechern. Auf Preise und Ausschreibungen wird ebenso hingewiesen, wie von diversen Hörspielfestivals geschwärmt wird. Fast täglich twittert auch Olaf von der Heidt von Orcast, ein beliebter Podcast für Hörspielkritik. Unter @hörspieltipps gibt er Programmhinweise zum Hörspielangebot der öffentlich-rechtlichen Sender weiter. Auch weist er auf die große Amateurszene von Hörspielern hin, etwa die Online-Community hörtalk.de. Auf Hörtalk können alle wichtigen Fragen, die Hörspielproduktion betreffend, in internen Foren besprochen werden. Mitmachen kann grundsätzlich jeder. Es gibt Sprechercastings, Tipps zum Hörspielschreiben und Hinweise zum Experimentieren mit Geräuschen. Die Adresse für die Self-Publishing-Szene der Hörspielmacher. Sind die selbstproduzierten Hörspiele dann fertig, kann man sie anschließend auf hörspielprojekt.de kostenlos abrufen. Unter den Rubriken Fantasy, Krimi, Gute-Nacht-Geschichten, Horror oder Drama stößt man auf über 300 Hörspiele. Auch auf der Facebook-Seite von Hörspielprojekt werden die Ergebnisse geteilt und kommentiert. Ein treuer Fan einer Fantasy-Reihe erkundigt sich zum Beispiel besorgt:
Weiß einer eventuell über das Barastür-Projekt irgendwas? Ist der dritte Teil noch in Planung oder verworfen? Nach Teil 1, 2 und Kupferblut hat der Schöpfer ja auch an Teil 3 gearbeitet, aber aus zeitlichen Gründen es auch mal ruhen lassen. Es wäre schön, wenn die Chroniken weitergehen. Das war wirklich ein tolles Projekt und hat auch viele Fans.
Ein anderer User antwortet prompt:
Aktuell wird wohl leider nicht mehr an dem Projekt gearbeitet. Der Autor arbeitet gerade intensiver an einem Superheldenhörspiel.
Kein so seltenes Hobby also, Hörspiele zu Hause im ausgebauten Tonstudio-Keller selbst zu produzieren. Auch hier ist Twitter die beste Möglichkeit, mit der Fanbase in den Austausch zu treten. Na Kinderchen, twittert da @Hörspielkeller und informiert über eine neue Ausgabe ihrer beliebten 3-Fragezeichen-Parodien. Hinter @Hörspielkeller verbirgt sich eine Gruppe junger Freunde aus Eichstätt, die seit 2006, damals noch 14-jährig, mit bald 100.000 Zugriffen auf YouTube eine begeisterte Fanzuhörerschaft um sich scharen konnte. Kein Wunder also, dass man die Gruppe auch unter dem Hashtag eine Klasse für sich finden kann. Zuhörerin Alicia twittert dann zum Beispiel ihr Rating direkt an die Macher.
Die neue 3-Fragezeichen-Folge bekommt von mir eine solide 4 von 5 Oberschenkel-Streifschusswunden-Wertung.
Im Moment bastelt nach längerer Pause der Hörspielkeller wieder an einem neuen Hörspiel. Auf Twitter verkünden sie stolz:
Aufnehmen bei plus 30 Grad und geschlossenen Fenstern. Schweiß. Kate ist skeptisch, aber es wird mega.
Über Kellerschweiß und Streifschusswundenkritik hinaus gibt es natürlich auch jene User, die professionell, also beruflich, mit dem Hörspiel zu tun haben. Sprecher, Autoren, Redakteure und Dramaturgen. Auch sie weisen auf Twitter regelmäßig auf entsprechende Sendetermine und Veranstaltungen hin. Unter dem Hashtag Hörspielkritik bemüht man sich vor allem um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Hörspiel. Hans-Ulrich Wagner weist da einen Rückgang professioneller Hörspielkritik nach. Der Autor Jochen Meißner teilt Hintergrundartikel über den Stand des Hörspiels in der medialen Kultur. Sie sind also eine vertraute Gemeinde, die Hörspiel-Hashtagger auf Twitter. Und jeder kann sich sicher sein, ruft er auf Twitter in den Hörspielwald, dann schallt es liebevoll zurück. Denn so wie der User @Kassettenbox twittert:
Hoch die Hände, bald ist Wochenende. Welche Hörspielschätze hebt ihr euch für kommendes WE auf?
Kommt es treu zurück?
Da die Abendplanung gerade ins Wasser gefallen ist, gibt es heute nach Feierabend das Haus.
Und ihr so?
Eva Marburg über die Hörspiel-Hashtagger.
Seit Juli 2018 gibt es im Deutschlandfunk eine Innovation, die Hörspielkritik. Vergangenes Jahr forderten Journalisten und Hörspielkritiker bei den ARD-Hörspieltagen die Radioverantwortlichen auf, neben Theater-, Film-, Oper- und Kunstkritiken auch Hörspielrezensionen anzubieten. Schließlich säßen doch die Fachleute schon nebenan. Wir haben uns diesen Symposiumszuruf zu Herzen genommen und bieten monatlich einer Gastkritikerin, einem Gastkritiker die Gelegenheit, einen kritischen Blick auf neue Hörspiele oder auch besondere Wiederholungen zu werfen. Anna Fastabend schreibt über Theater und Literatur unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, den Freitag und Zeit Online und hat sich das Hörspielangebot im September 2018 für uns angeschaut.
Sie kommen aus einer Welt, die sie krank macht. Sie leben nicht mehr. Sie denken das Leben. Sie werden ganz verrückt. Das ist die Zivilisation, die sie uns bringen. Wenn jemand aus unserer Gemeinschaft krank wird, wissen wir, dass etwas nicht stimmt mit uns allen.
Diese kulturpessimistischen Worte stammen von einem Mann, der sein altes Leben wie eine Schlangenhaut abgestreift hat, um als Schamane im peruanischen Regenwald zu arbeiten. Er ist eine der Figuren aus dem Hörspiel »Muss ich sterben, Senora« von Iris Disse, das am 28. September im Rundfunk Berlin-Brandenburg gesendet wird. Der Schamane, gespielt von Bernhard Schütz, verabreicht seinen Patienten Ayahuasca, auch Yahe genannt, einen Pflanzensud mit psychedelischer Wirkung, der unter anderem aus einer Urwaldliane gebraut wird. Indigene Völker des Amazonas setzen ihn seit jeher zu rituellen und heilenden Zwecken ein. Eine Frau namens Gertrud, gesprochen von Iris Disse selbst, erfährt von dem Heilmittel aus William S. Burroughs legendären Yahe Letters. In diesem 1963 bei City Lights veröffentlichten Buch erzählt Burroughs von seinen Amazonasreisen in den 50er Jahren. Von der Lektüre inspiriert macht Gertrud sich in den Osten Perus zu den Shipibo-Indianern auf. Auch sie möchte Ayahuasca ausprobieren, möchte vom Koks loskommen und mehr Entspannung finden.
Dieta. Kein Salz. Ich bin in meiner Hütte allein. Ich habe Zeit. Ich rede mit mir. Es besucht mich ein großer, blauer, funkelnder Schmetterling. Von der Schamanin habe ich eine Flöte bekommen. Ich höre die Vögel, die singen am Morgen, abends.
Iris Disse montiert in ihrem Hörspiel Schilderungen von Heilsuchenden und Berichte von Schamanen mit Auszügen aus Burroughs Briefen und entführt, wie der Untertitel es benennt, in parallele Welten. Gemeinsam mit den Heilsuchenden wird man Zeuge des Ayahuasca-Rituals. Gekonnte bildhafte Beschreibungen und fantastische Originalsounds der Zeremonie verleihen einem fast das Gefühl, selbst an diesem entlegenen Ort zu sein. Vor der Erlösung kommt die Qual.
Mit den Keimen, bitte helft mir. Ich sterbe. Ja. Hört auf. Ich bin hier und sterbe und keiner tut was. Wo bist du?
Wo bin ich?
Ist da niemand, der mich hört?
Wo bin ich? Hallo. Hallo. Tode? Wo bin ich?
Hey, ich sterbe vor euren Augen.
Mein Delfin. Delfin.
Der hat aber keinen Hut.
Iris Disse, neben ihrer Tätigkeit als Hörspiel- und Feature-Autorin, auch Gründerin einer Yogalehrerschule, trifft mit ihrem Hörspiel den Nerv der Zeit. Erst im Juni 2018 machte eine Spiegelreportage darauf aufmerksam, dass Ayahuasca-Zeremonien in Peru zu touristischen Attraktionen werden. Trotz der vielschichtig erzählten Geschichte, der poetischen Sprache und der insgesamt aufwendigen Inszenierung gibt es Grund zur Kritik. Dem ersten Eindruck nach beleuchtet die Autorin den Ayahuasca-Kult aus verschiedenen Perspektiven. Sie benennt neben der heilenden Wirkung auch negative Seiten wie Drogentourismus und kulturelle Aneignung. Und dennoch erreichen Texte, Originalsounds und die Kompositionen von Otto Lechner und Heinz-Erich Gödecke eine so mystische Aufgeladenheit, dass man sich am Ende des Gefühls nicht erwehren kann, einer Werbeveranstaltung beigewohnt zu haben. Mein Fazit: Das starke Halluzinogen Ayahuasca, dessen Einnahme im Extremfall zu Psychosen oder Schizophrenie führen kann und dessen Konsum in Deutschland grundsätzlich verboten ist, wird in diesem Hörspiel weniger erklärt als verklärt. Um eine andere Art der Erlösung geht es in Myrna Funks Hörspiel auf einem einzigen Blatt Papier, das am 23. September im Bayerischen Rundfunk Premiere hat. Für die Berliner Autorin ist es die erste Geschichte, die sie fürs Radio geschrieben hat. 2015 erschien ihr vielbesprochener Debütroman Winternähe, ausgezeichnet mit dem Uwe Johnson Förderpreis. Myrna Funk lebt in Berlin und Tel Aviv und veröffentlicht als Journalistin regelmäßig in Zeitungen und Magazinen. Im Fokus des Hörspiels auf einem einzigen Blatt Papier steht Jonathan, Mitte 30. Jonathan treibt das, was man Neuanfänge nennt, auf die Spitze. Sobald auch nur die geringsten Schwierigkeiten auftreten, wechselt er seine Freundinnen und tauscht mit ihnen seine gesamte Identität aus.
Keshet.
Keshet wacht auf und schaut Jonathan liebevoll an und küsst ihn auf den Mund. Aber Jonathan dreht hastig sein Gesicht zur Seite, damit Keshets Lippen nicht seine berühren, obwohl er seit 2 Jahren mit ihr zusammen ist.
Keshet.
Ah, was ist los? Ist was passiert?
Du liebst mich nicht mehr, Keshet.
Was?
Der konfliktscheue und egoistische Jonathan ist auf den ersten Blick alles andere als ein Sympathieträger.
Wenn er dann mit seiner Glatze und dem neuen T-Shirt, der neuen Jeans und den neuen Schuhen durch die Stadt läuft, geht es ihm gut. So gut wie eigentlich schon lange nicht mehr. Da ist er endlich. Sein wahres Selbst, denkt Jonathan in diesen Augenblicken. Er spürt sich ganz klar und ist voller kindlicher Vorfreude auf dieses Leben mit sich. Er ist erleichtert, dass er sich endlich gefunden hat. Dabei dachte er so lange, er sei unauffindbar, aber das war Quatsch. Das dachte er nur, weil er mit Keshet oder Tamar oder Maya zusammen war. Und die haben ihn von sich selbst entfernt.
Myrna Funk, Jahrgang 1981, erzählt die Geschichte von Jonathan mit großem Einfühlungsvermögen, gibt biografische Hinweise zu seiner Jugendzeit, zum gewalttätigen Vater, die sein Verhalten nachvollziehbar machen. Die behutsame Stimme der Erzählerin Michaela Steiger verstärkt diesen Effekt. Daneben kommen Jonathan, seine Liebschaften und seine Eltern zu Wort. Regisseurin Stefanie Ramp inszeniert ihre Dialoge mit szenischer Dimension und Emotionalität. Die Großstadtgeräusche im Hintergrund illustrieren den Schauplatz Tel Aviv. Nach der Aussage der Autorin sind Neuanfänge Illusionen. Weil wir unsere Geschichte und unsere Traumata im Schlepptau haben, können wir nichts neu beginnen. Münnerfunk schreibt hier im erfrischenden Kontrast zu oberflächlichen Ratgebern, die einem genau das Gegenteil weismachen wollen. Und die Figur des Jonathan, der mit seinem Verhalten letztlich scheitert, untermauert diese These perfekt. Dennoch wirkt die Erzählung an manchen Stellen konstruiert und dadurch plakativ. Ein bisschen wie eine Versuchsanordnung, die einen unbefriedigt zurücklässt. Die Stagnation der Hauptfigur ist zwar konsequent erzählt, aber es fehlt das überraschende Moment. Als Hörerin würde man sich eine Entwicklung wünschen oder zumindest eine Form von Erkenntnis. Eigentlich wäre Jonathan der perfekte Klient für die Hörspielserie Paartherapeut Klaus Kranitz bei Trennung Geld zurück. Diesen September gibt es die zweite Staffel mit 3 neuen Folgen, gemeinsam produziert von Radio Bremen und dem Saarländischen Rundfunk. Verantwortlich für die Serie, von der die erste Staffel für den Prix Italia 2018 nominiert wurde, sind Regisseur Wolfgang Sesko und Schauspieler Jan-Georg Schütte. Jede Folge besteht aus 3 Therapiesitzungen eines Paares. Erzählt wird nicht auf realistische Art und Weise, sondern mit viel schwarzem Humor und einem guten Gespür für die absurden Seiten von Beziehungsdramen. Schon die Hauptfigur Klaus Kranitz sorgt für reichlich Komik. Er ist eigentlich Immobilienmakler, als selbsternannter Therapeut äußerst hemdsärmlich und vergleicht Beziehungen gerne mit dem Zustand von Autos.
Sie wollen keine langwierige Therapie? Sie glauben an die Kraft der Wahrheit? Sie übernehmen die volle Verantwortung für Ihr persönliches Glück? Sie wollen Probleme lösen, statt nur über sie zu reden? Dann kommen Sie zu mir, Klaus Kranitz, Ihr härtester Freund. Bei Trennung, Geld zurück.
Das Besondere an der Serie ist ihre Machart. Es gibt keine ausformulierten Dialoge. Die Schauspieler versetzen sich so in ihre Charaktere, dass sie den Text komplett improvisieren können. Deshalb fällt die Qualität der einzelnen Folgen unterschiedlich aus. Besonders gelungen aber ist die 3. Folge der Staffel 2, die von einem alten Ehepaar handelt, das nach 45 Jahren die Nase voll voneinander hat. Eine Trennung kommt für Paartherapeut Kranitz nicht in Frage. Bei ihm gilt ja das Motto, bei Trennung Geld zurück. Also bietet er der Frau an, ihren Mann von einem Profikiller umbringen zu lassen. Sie zögert. Ihr Mann hat in der nächsten Sitzung allerdings weniger Skrupel mit dem unmoralischen Angebot.
Man denkt ja öfter dran, das muss ich schon sagen, ne? Nimm doch das Messer, was da an der Küche liegt und stich zu, ja?
Nee, Messer ist immer eine Riesensauerei.
Ja, ja, klar, deshalb.
Also ist mal so, wenn ich mir ein Regal aufhängen will und ich weiß, ich kann selber nicht so gut bohren, dann hole ich mir doch jemanden, der das richtig gut kann, damit das Ding nachher gerade sitzt.
Man weiß gar nicht, welchem Darsteller man am liebsten zuhört. Jan-Georg Schütte als Klaus Kranitz, Elisabeth Schwarz und Wolf-Dietrich Sprenger als altes Ehepaar oder Biane Mädel als Berufskiller. Diese 4 spielen sich gekonnt die Bälle zu, eine Pointe jagt die nächste. Ein großes Hörvergnügen für alle, die Formate wie die Comedy-Serie Stromberg mögen. Um einen Mann, der ebenfalls gerne die Welt erklärt hat, in diesem Fall aber nicht zu Wort kommen darf, geht es auch in der Ursendung »Das Denken ist selbst ein Leben« Wiesengrund Antworten. Das Hörspiel, das auf einer Romanvorlage von Gisela von Wisotzki beruht und von Ulrich Lampen adaptiert wurde, wird am 26. September im Hessischen Rundfunk ausgestrahlt. Der Mann ist niemand Geringeres als Theodor Wiesengrund Adorno. Gisela von Wisotzki greift in ihrem Roman auf ihre Erfahrungen als Studentin bei dem Vertreter der kritischen Theorie zurück. Ihre Protagonistin heißt Hanna Werbezirk. Sie stammt aus Österreich. Schon zu Schulzeiten hört sie heimlich Adornos kapitalismuskritische Ausführungen im Radio und ist ihm sofort verfallen. Als sie nach der Matura jedoch bei ihm zu studieren anfängt und ihrem Idol persönlich gegenübersteht, traut sie sich kaum, mit ihm zu sprechen. Allein die Szene, in der sich Studentin und Adorno im Fahrstuhl befinden, lohnt das Einschalten des Hörspiels. Hier wird eine Situation, die in Wirklichkeit nur wenige Augenblicke dauert, zu einem minutenlangen inneren Zwiegespräch. Die Worte finden nur in Hannas Kopf statt. Nach außen bleibt sie völlig stumm.
Eine rebellische Regung brachte mich auf den Gedanken, mich zum Fürsprecher aller hier im Fahrstuhl versammelten Studenten zu machen und auszurufen. Es schiene ihnen vollkommen entgangen zu sein, wie viele unbeantwortete Fragen jeder von uns mit sich herumzuschleppen habe. Jeder frage sich doch, und keiner könne es beantworten, warum wir ihnen zuhören wie im Taumel. In einem Zustand, nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen Begeisterung und Entgeisterung.
Der innere Monolog, Hörspiel pur. Mit ihm lässt Regisseur Ulrich Lampen die Hörspielkunst längst vergangener Zeiten aufleben. Und Schauspielerin Sophie Reuss schafft es, den Taumel nachzuempfinden. Als wildes Gedankenkarussell der Hauptfigur. Man hofft inständig, dass diese Studentin eines Tages das Wort direkt an den Professor richtet.
Anna fasst abends Gastkritik für das DLF Hörspielmagazin. Christina Kubisch ist eine vielfach ausgezeichnete Soundkünstlerin der ersten Generation von Sound Artists. Sie ist international tätig, arbeitet aber auch als Hörspielmacherin in Deutschland. Raphael Smarzoch hat Christina Kubisch für das Hörspielmagazin interviewt. Hier ist sein Porträt.
Las Vegas war schon immer ein Ort, wo ich gerne hin wollte, wegen des Spielcasinos. Sie klingen wirklich wie Synthesizer-Musik, also ganz vielfältig, sehr merkwürdig, sehr witzig.
Christina Kubisch geht auf Wellenfang durch Las Vegas. Auf ihren Electrical Walks wird nicht Hörbares hörbar. Eine versteckte akustische Parallelwelt, die sie in dem Stück Desert Bloom zusammen mit Peter Kutin und Florian Kindlinger erkundet. Die 1948 geborene Klangkünstlerin hat eine Methode entwickelt, die elektromagnetischen Felder der Umgebung akustisch freizulegen.
Die elektromagnetischen Klänge sind eigentlich elektrische Frequenzen, die wir normalerweise mit den Ohren nicht hören können, weil es eben keine bewegten Wellen sind, die unsere Ohren erreichen. Sie werden übertragen von einem speziellen Kopfhörer, den ich habe bauen lassen.
Desert Bloom ist beim SWR als Hörspiel entstanden und wurde 2016 mit dem Karl-Schucker-Preis ausgezeichnet. Die Wüstenstadt klingt in schrägen Glissandi, minimalistischen, lang ausgehaltenen Liegetönen, pulsierenden Bässen und harten Verzerrungen. Es tönen Cafés, Strommasten, LED-Leuchten, mobile Internetnetzwerke und Straßenlaternen.
Wir hatten zwei wunderbare Wochen in Las Vegas, wo ja die Zeit aufgehoben ist. Also es gibt keine Uhren, es gibt kein Tages- und Nachtlicht, es gibt nur künstliches Licht. Und wir haben einfach wahnsinnig viel gearbeitet und haben uns wirklich in allen, allen Orten an Las Vegas, wo es möglich ist, rumgetrieben.
Den Sound elektromagnetischer Felder entdeckt Christina Kubisch bereits in den 80er Jahren. Damals beginnt sie, Klanginstallationen in Landschaften zu platzieren. Ihre skulpturalen Arbeiten bestehen aus Kabeln, die in der Natur verlegt und zum Beispiel um Bäume gespannt werden. Durch die Kabel zirkulieren Klänge, die durch magnetische Felder in Kopfhörer übertragen werden. In ihrer Installation Orchestra in a Wire, die im Rahmen der Darmstädter Ferienkurse 2018 zu besichtigen war, überträgt sie dieses Prinzip auf ein Orchester. Die Besucher erkunden einen klingenden Kabelwald.
Wie ist das eigentlich, wenn du auf der Bühne zwischen diesem Orchester rumgehen würdest und alles einzeln hören könntest, immer ganz nah an jemanden rankommst? Und da hat man plötzlich das Gefühl, man befindet sich so zwischen zwei Schlagzeugern oder man hört auch die Unregelmäßigkeiten, das Atmen.
Die Hörer werden im Kabelwald zu Soundmixern. Durch ihre Bewegungen komponieren sie in Echtzeit ihre eigene Version des Stückes, das gleichzeitig auch ein soziales Experiment ist.
Bei Orchestra on a Wire waren so unterschiedliche Reaktionen. So Leute, die wirklich immer nur zwischen zwei Klängen hin und her pendelten, andere, die so zielgerecht in der Mitte durch, dann rechtsrum, ringsrum, linksrum und dann, ja, also sich so Wege ausgedacht hatten. Einige wurden sehr schnell am Anfang und wurden dann immer langsamer. Und man sieht so die Persönlichkeit des Menschen.
Klänge sind für Christina Kubisch nicht bloß akustisches Material, sie haben auch narrative Qualitäten. Sie erzählen Geschichten.
Ich selbst habe schon frühe Hörspiele gemacht in den 80er Jahren in Italien. Das war noch unendlich mühsam. Und ich glaube, dass man heute eben viel mehr mit Klängen erzählen kann als früher, auch weil die technischen Möglichkeiten ganz andere sind.
Christina Kubisch erinnert sich an ihre Zeit in Italien. 1974 zog sie nach Mailand um, wo sie Komposition bei dem italienischen Professor Franco Donatoni studierte. Kein Avantgarde-Musiker, eher ein Vertreter tonaler Musik. Für die Sendung Phonosfera des italienischen Rundfunks produzierte sie mehrere Hörspiele. Zur Klangkunst kam Christina Kubisch auf Umwegen. Ende der 60er Jahre schließt sie ein Studium der Malerei bei K.R.H. Sonderborg ab. Er war einer der wichtigsten Maler der Kunstrichtung Informel, der damals an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart lehrte. Mittlerweile lebt Christina Kubisch wieder in Deutschland, mitten auf dem Land in der Nähe Berlins. Dort geht sie immer wieder mit ihrem Aufnahmegerät auf lange Spaziergänge. Womöglich inspirierten sie diese Ausflüge auch zu ihrem Hörstück Schall und Klang, eine Produktion für die Sendung Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. Christina Kubisch begreift das Stück als ein experimentelles Hörspiel.
1b. Besuch in Gravesano.
Psycho- und Elektroakustik der Schallbildsynthese.
Schall und Klang porträtiert den Dirigenten Hermann Scherchen, der mehrere Ensembles und Klangkörper betreute. Kubisch sucht für das Stück den Ort Gravesano auf, ein abgeschiedenes Dorf in Italien, wo der berühmte Orchesterleiter in den 50er und 60er Jahren ein Tonstudio errichtete. Man hört Archivaufnahmen, Sounds von alten Schallplatten, die von der Klangkünstlerin elektronisch bearbeitet worden sind, Zeitzeugen kommen zu Wort und auch Scherchen selbst.
Wieder wie vorher, mezzoforte.
Christina Kubisch möchte das Werk des Dirigenten allerdings nicht unter musikwissenschaftlichen Aspekten analysieren. Stattdessen macht sie sich auf die Suche nach der Persönlichkeit Hermann Scherchens, die sie aus den diversen Klangschichten der Komposition zu extrahieren versucht. Dazu gehören auch akustische Eindrücke aus Gravesano: Ort, Landschaft, Mensch und Tier.
Zwischendurch kommen immer Field Recordings rein, und zwar die, die wirklich um ihn herum waren, also die Kühe, die Hunde, die Glocken, all das, was man heute auch noch in dem Ort findet, wenn auch stark von Autoverkehr überdeckt. Und da gibt es aber immer so ganz komische Zusammenstöße, ja. Also das Scherchen etwas ganz Ernstes sagt und dann kommt die Kuh aus dem Stall. Und das hat alles auch Einfluss in seine Forschung gehabt, auch in die Themen, für die er sich interessierte. Und das wird aber nie erwähnt.
Der Klang der Natur ist ein weiterer wichtiger Aspekt im Oeuvre von Christina Kubisch. Deren reinen Sound hört man bei ihr allerdings selten. In ihren Installationen und Aufnahmen erforscht sie die Verschmelzung von Natur und Technik. Einige davon wurden von dem Soundart-Label Grün Recorder dokumentiert. So auch ihre Zusammenarbeit mit der Klangkünstlerin Annie Lockwood, aus der unter anderem das Stück Below, Behind, Above hervorgegangen ist. Darin verbindet Kubisch sogenannte Field Recordings von Stürmen mit Klängen, die im Computer entstanden sind. Es geht um Vertrautes und Fremdes, um Verbindungen von natürlicher Elektronik und elektronischer Natur. Wie zum Beispiel auch bei diesen Vogelklängen, die teilweise elektronisch erzeugt wurden. Sie werden durch Solarenergie zum Klingen gebracht und tönen im Rhythmus der Wolken. Hinter dieser Strategie verbirgt sich nicht nur ein künstlerischer Umgang mit Klängen, sondern auch die Absicht, die akustische Wirklichkeit zu hinterfragen und der Wunsch, die Zuhörer für ein aufmerksames Hinhören im Alltag zu sensibilisieren. Jenseits pädagogischer Vorgaben und vorgefertigter Hörerwartungen.
Und ich denke, hinter jeder Realität steht noch eine andere Realität. Und mich interessiert auch, was passiert, wenn ich etwas höre und etwas sehe und das passt nicht zusammen. Dann passiert was im Kopf, weil plötzlich diese Sicherheit oder das normale Einordnen, so ist das, das funktioniert nicht mehr.
Raphaels Marzoch stellte die Soundkünstlerin Christina Kubisch vor. Das war das DLF-Hörspielmagazin. Alle Beiträge stehen auch online zur Verfügung bei deutschlandfunk.de. Technik Thomas Widdig. Die nächste Ausgabe des Hörspielmagazins läuft am Dienstag, den 2. Oktober. Am Mikrofon war Barbara Schäfer.